Unter dem Titel »Vom Nutzen des Nutzlosen« oder »Vom Spiel zum Produkt« beschäftigt sich die Ringvorlesung der Georg-August-Universität im laufenden Semester mit den Voraussetzungen für Innovationen. Was ist nötig, damit aus einer Idee eine nützliche Neuerung wird? So lautet die zentrale Frage. In diesem Rahmen war gestern Abend Dr. Andreas J. Büchting von der KWS Saat AG aus Einbeck in der Aula am Wilhelmsplatz zu Gast. Sein Vortrag trug den Titel »Wege und Irrwege eines forschungsintensiven Unternehmens«. Hören Sie nun eine Aufzeichnung der Vorlesung.
Vom Nutzen des Nutzlosen, verehrte Anwesende, dieses Thema bringt mich zumindest zu Anfang zu der Hoffnung, dass, wenn Sie diesen Saal hier verlassen in einem Stündchen, dann Sie doch einen Nutzen haben, auch wenn Sie mich vielleicht dann als einen Nutzlosen betrachten könnten. Nun, es gibt auch einen wunderbaren zweiten Titel, »Vom Spiel zum Produkt«. Und ich möchte Ihnen heute darstellen, aus dem Blickwinkel der Wirtschaft, die Relevanz und Bedeutung der Wissenschaft mit einem Fokus auf Grundlagenwissenschaft und mich dabei gar nicht so stark konzentrieren auf die grüne Gentechnik, wie eben angekündigt, sondern ich möchte diese 150 Jahre des Unternehmens KWS beispielhaft nutzen, um Ihnen diese Schnittstellen zu zeigen und Ihnen zeigen, wo Weichenstellungen richtiger Wege und auch Irrwege erfolgt sind. Und da hat die Wissenschaft immer eine ganz große Bedeutung gespielt. Wenn wir hier auf die Zuckerfabrik Klein-Wansleben schauen, 1838, da hat man auch wenig von Forschung geredet, da konnte man sich auch nicht vorstellen, dass über Grundlagenforschung irgendwo man sich Gedanken gemacht hat. Aber wenn Sie heute sich hier anschauen, die Struktur eines sehr forschungsintensiven Unternehmens wie die KWS und die Kopplung mit der Grundlagenforschung hier. Ich habe hier oben mal aufgelistet, hier haben wir die Grundlagenforschung, dann kommt die angewandte Forschung, dann geht es in die konkrete Züchtung von Pflanzensorten und schließlich sind hier die Sorten, sind die Produkte. Man arbeitet hier in der Grundlagenforschung an Modellpflanzen wie Arabidopsis beispielsweise und die Kulturpflanzen sind bei uns alle wesentlichen landwirtschaftlichen Kulturpflanzen unserer Klimazone, angefangen von der Zuckerrübe, über den Mais, über den Roggen, den Weizen, den Raps, die Sonnenblume. Um die Forschung, die man ja nicht als mittelgroßes Unternehmen selber überall machen kann, effektiv tun zu können, braucht man Forschungskooperationen. Und es ist ganz wichtig, dass die für die Forschung zuständig sind in einem Unternehmen, Kontakt halten zur Wissenschaft. Und von daher sehen Sie, wir haben ein großes Kooperationsnetzwerk, das zeige ich Ihnen nachher, nicht nur mit Wissenschaftlern, sondern auch mit anderen Wirtschaftsunternehmen oder auch Konsortien und greifen da auch auf Mittel zu aus dem öffentlichen Sektor. Der junge Mann wurde fast 100 Jahre alt. Das ist mein Urgroßvater, Matthias Christian Rabetke, 1804 geboren, war ein kleiner Landwirt, Sohn eines noch kleineren Landwirtes, aber tüchtig. Der hat sich hochgeackert sozusagen und hat erfolgreich gewirtschaftet als Pächter und konnte sich dann einen 200-Morgen-Betrieb leisten in Klein-Wansleben, 30 Kilometer westlich von Magdeburg, der Wernschke Hof. Und was ihn besonders auszeichnet ist, er hat, ich würde sagen, zwei Dinge. Das Wichtigste vielleicht, er hat seine beiden Söhne, Julius und Karl, was damals nicht normal war, auf die Universität geschickt, nach Jena. Die hatten eine wissenschaftliche Ausbildung. Das war für die Landwirtschaft nicht so sehr naheliegend zu der Zeit damals. Und das Zweite war, er hat erkannt, dass der Zuckerrübenanbau mit Zuckerfabriken eine enorme Wertschöpfungssteigerung ergibt und deswegen in eine Zuckerfabrik investiert als Landwirt. Daraus hat sich dann später die eigentliche Tätigkeit der Unternehmung entwickelt, nämlich Pflanzensorten, Zuckerrübensorten zu züchten, zu entwickeln, die dickere Rüben für den Landwirt sind und süßere Rüben für die Fabrik. Das sind widerstrebende Zuchtziele. Jedenfalls, der Matthias Christian hatte diesen einen Sohn Matthias, wie gesagt, der studierte und Als er in den 50er Jahren dann im Unternehmen anfing, da hatte er neue Ideen, weil er von der Wissenschaftsseite herkam. Das manifestiert sich beispielsweise in den Untersuchungsmethoden. Damals war es notwendig, wie auch heute, besonders süße Zuckerrüben, die groß sind, aber auch viel Zucker haben, zu selektieren. Und das hat man gemacht, indem man in einer Salzwasserlösung die Rüben schwimmen ließ und die wegen der hohen Dichte untergingen, die hatten eben viel Zucker, höheren Zucker. Und er erfand oder nutzte ein Polarimeter, was durch den Rübensaft, später den Brei eben, sehr viel genauer messen konnte, den Zuckergehalt von den Rüben. Das war ein wesentlicher Beitrag von ihm. Er wurde nicht sehr alt, 1885 gestorben, und hat aber was anderes Gutes gemacht, nämlich, das ist auch für Unternehmer wichtig, er hat die richtigen Leute ins Unternehmen geholt. So hat er einen Zuckerfachmann, der eigentlich war er Biologe, Wilhelm Raths, engagiert, der nicht nur ein sehr guter Wissenschaftler war, sondern wie man es auch häufig bei Wissenschaftlern findet, der war auch sehr musisch, hat Geige gespielt und hat alle möglichen musischen Sachen mit seinen 5 Töchtern und Frau, hatte man damals noch mehr Zeit zu Hause, betrieben. Und er hat eben die richtigen Methoden damals angewandt. Zum Beispiel gibt es die Raths'schen Wertzahlentabellen. Also er hat gemerkt, wenn ich jetzt selektieren muss, einmal auf die dicke Rübe und dann auf die süße Rübe, hat es keinen Zweck, dass ich nur die Extreme nehme, sondern ich muss eigentlich die beste Kombination auswählen. Und hat dann diese Raths'schen Wertzahlen, da werden dann die Wertzahlen nicht nur addiert, sondern sie werden multipliziert, um es mehr zu spreizen. Also eine Rübe, die eine 10 hat im Ertrag und eine 2 im Zuckergehalt, hat eine 12, aber 6 und 6, eine, die genau ideal ist, hat auch nur eine 12. Also hat er gesagt, 10 mache ich das als Multiplikation. 10 mal 2 ist 20, aber 6 mal 6 ist 36. Und dadurch hat er eine sehr viel größere Spreizung dann bekommen, hat diese Wertzahlentabellen gemacht. Hat andere wichtige Sachen gemacht, hat damals Millionen von Rüben, Einzelrüben, selektiert auf dem Felde, damals schon. Und die wurden dann nachher sehr rasch dann mit einer hohen Selektionsintensität dann dezimiert. Und er hat dann, wie Sie hier auf diesem Bild sehen, ein Labor bauen lassen, hat also die Eigentümer überzeugt, dass man investieren muss. Und das war fast wie eine Manufaktur. Herr Mählender wird das wahrscheinlich sofort erkennen. Also da wurden eben die Mutterrüben dann selektiert, auf Zuckergehalt untersucht und so weiter. Das hat alles der Wilhelm Raths gemacht, der dann allerdings relativ früh verstorben ist. Zu der Zeit gab es keinen Schutz für Produkte, die nun Leute wie Raths oder Matthias Rabeti entwickelt haben. Es haben die Firmen quasi dasselbe Saatgut nur in verschiedenen Säcken verkauft. Es gab noch keinen Sortenschutz. Und beispielsweise 1885 war auf einer Werbeanzeige 14 verschiedene Züchtungsunternehmen haben geworben, 11 davon mit der Kleinwanzlebender Rübe. Das war natürlich nicht so lustig, also haben die sich bemüht, die Kleinwanzlebender eine Schutzmarke zu bekommen. Das ist auch wichtig für das Verhältnis von Wissenschaft und Wirtschaft, weil die Wirtschaft kann ja nur in Forschung investieren, wenn sie letztlich nachher auch einen Return dafür bekommt, für die Produkte, die sie entwickelt. Und es dauert 10 bis 15 Jahre, eine neue Zuckerrübe zu entwickeln, überhaupt eine neue Pflanzensorte zu entwickeln. Und wenn man dann sie nicht alleine vermarkten kann oder keine nicht auslizenzieren kann, dann kann man sich nicht erlauben, langfristig zu investieren. Diese Schutzmarke beim Kaiserlichen Patentamt 1885 erteilt unter der Patentnummer 287, also ein ganz frühes Patent, erteilt auf den Tag heute am 7. Dezember vor 125 Jahren. Ist doch ganz lustig, musste ich Ihnen also doch wenigstens das hier verraten. Die Veranstalter haben es also wunderbar gelegt, diesen Tag heute Abend, hier das Referat. Es war also wichtig, diesen Patentschutz zu haben. Der hat sich später entwickelt, das ist eine andere Geschichte. Ich wollte hier eigentlich nur nochmal auf die Wichtigkeit für kreative Arbeit in Form von Neuzüchtungen hinweisen, dass es einen Sortenschutz benötigt. Darum hat sich auch verdient gemacht, dieser sehr nobel aussehende Mann. Das ist einer der 11 Gründungssenatoren der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Vorgänger der Max-Planck-Gesellschaft. Das war mein Urgroßvater Ernst Giesecke. Der war einer von den 11 Gründungssenatoren. Am 11. Januar 1911 wurde die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gegründet und man hatte damals aus den verschiedensten Wirtschaftsgebieten, und eine davon war die Landwirtschaft, immer Persönlichkeiten ausgewählt. Und er durfte also nun die Landwirtschaft dort repräsentieren und hat sich damals sehr intensiv auch in die Max-Planck-Gesellschaft oder Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft eingebracht. Damals, das wird einigen von Ihnen was sagen, der Name Erwin Bauer, der hatte einen Lehrstuhl an der Berliner Universität und hat sich sehr stark um die Genetik der Pflanzen gekümmert und hat dann auch Initiative von Pflanzenzüchtern, speziell des berühmten und sehr tüchtigen Ferdinand von Lochow, der ein bekannter Roggenzüchter war, haben sie eine Eingabe gemacht bei dem Präsidenten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, ein eigenes Institut für Pflanzenforschung aufzubauen, was dann 10 Jahre später, ich glaube 1928 dann erfolgte. Es dauert also immer etwas Zeit, aber jedenfalls, er war sehr weitsichtig. Und um bei dem Thema zu bleiben, in Klein-Wandsleben hat man immer den Kontakt nicht nur zu Kaiser-Wilhelms-Gesellschaftsleuten oder zu Universitäten gehalten, sondern generell zur Wissenschaft und hatte Besuch in den 30er Jahren von Fritz von Wettstein, auch einigen von Ihnen ein Begriff, der damals das Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie in Berlin leitete. Der brachte aus USA die Erkenntnis mit, dass man Pflanzen durch Einsatz von Kolchicin im Chromosomensatz verdoppeln kann, sogenannte Polyploide. Das hatte man in der Natur beobachtet, sogenannter Gigaswuchs, sehr massenhafter Wuchs, und diese Pflanzen, diese massenhaften Wuchs, hat man untersucht und gemerkt, die haben ja teilweise einen doppelten oder auch dreifachen Chromosomensatz, sogenannte Polyploidie. Und das wurde dann weiter untersucht und hat dazu geführt, dass man bei der Zuckerrübe eben das Kolchicin in Klein-Wandsleben auch angewandt hat, und nach dem Zweiten Weltkrieg, als wir dann, und das ist eine andere Geschichte, eben nach Einbeck, von den Briten hier nach Einbeck gebracht worden sind und hier wieder neu aufbauten, gab es auch 2 Säcke Zuckerrübensaatgut mit polyploiden Material, woraus dann eine wichtige neue Sorte entstanden ist, die Polybeta, die in den 50er und 60er Jahren sehr stark die Palette der KWS erweitert hat und überlegen war in der Leistung den bis daher hier grün gezeichneten diploiden Sorten. Ich will damit sagen, wenn dieser Wettstein nicht da gewesen wäre in Klein-Wandsleben und die Züchter das nicht aufgenommen hätten, dann sagt er, oh fein, das probieren wir mal bei Zuckerrüben aus, dann hätte es diese Ploidie wahrscheinlich nicht gegeben. Später hat auch an anderen Städten nachher daran geforscht, aber für KWS war es wichtig, weil gerade nach dem Kriege man gute Sorten brauchte, die besser waren als die der Konkurrenz, und diese Polybeta, so hieß die dann, konnte sogar auch teurer verkauft werden als die anderen Sorten, was eben die Wertschöpfung dann widerspiegelte. Man hat dann später versucht, diese Polyploidie auch bei anderen Pflanzen zu nutzen. Hier sehen Sie Roggen, das ist ein Zuchtgarten von Roggen. Sie sehen, wie weit er sich erstreckt in der Lüneburger Heide. Auf jeder Roggenpflanze, Rogge ist ein Fremdbefruchter, eine Tüte drauf zur Selbstung. Und man hat da versucht, eben auch den sogenannten Tetraroggen zu entwickeln. Das ging aber in die Hose aus verschiedenen Gründen, die ich hier nicht weiter darstellen möchte. Mein Kernpunkt ist eigentlich nur der, zu diesem Punkt, die Polyploidie hat in der Zuckerrübenzüchtung zeitweise eine wesentliche Rolle gespielt, und die hätte sie nicht, wenn nicht der enge Kontakt zur Wissenschaft gewesen wäre. Aber gucken wir auf ein anderes Beispiel. Gucken wir bei der Zuckerrübe auf den Samen. Der ist grundsätzlich, wie auf der linken Seite hier zu sehen, kommen aus einem Samenknäuel 3, 4 verschiedene kleine Sprosse. Das heißt, es entwickeln sich 4 verschiedene Pflänzchen aus einem einzigen Samenkorn. Und das ist natürlich für den Landwirt was Unangenehmes, wenn er dann, das kennen einige von Ihnen noch, eben das Rübenverziehen, das Rübenhacken. Und das wurde dann später, gab es dann, konnte man das technisch einkeimig machen. Aber der Clou war entstanden in Russland. Da hat ein gewitzter Mensch namens Savitzky monogerme Perikarps, also monogerme Samen gefunden und hat die mitgenommen, hat also entdeckt, ah, da ist was, vielleicht doch was daran, was mal nützlich sein kann. Es wurde dann vergessen, er ist in 40er Jahren dann in die USA ausgewandert und da wurde das dann interessiert zur Kenntnis genommen und weiterentwickelt. Die waren vom Ertrag nicht besonders gut damals, aber es hatte eben diesen riesen Mechanisierungsvorteil und den hat man in den USA natürlich besonders schnell entdeckt, weil dort auf den Flächen sehr viel stärker mechanisiert worden war als in Europa. Wege und Irrwege, dazu gehört, dass ich Ihnen hier auch berichten muss, dass die KWS diese Entwicklung etwas verschlafen hat. Sie hatte damals einen Zuchtleiter, der setzte eben sehr auf die Reinerbigkeit und man wollte kein fremdes, neues Material, Zuchtmaterial haben und aus USA, was hier gar nicht gut leistete, damit wollte man sich sein Genmaterial nicht sozusagen nicht herunterziehen lassen und wurde also nicht genommen, sondern hat gesagt, wir machen das technisch einkeimig, das ist genauso schön. Und das war ein großer Fehler und dadurch hatte die KWS in den 60er Jahren, war sie nicht die erste, längst nicht, sondern hatte Jahre hinter der Konkurrenz, war sie hinterher, ehe sie die erste wirkliche monogerme Sorte, die Monobeta, dann, die auch noch schwierig zu produzieren war, dann auf den Markt bringen konnte. Das heißt also, wenn man nicht rechtzeitig den richtigen Weg einschlägt und sieht, dass das kann auch für ein Produkt der Zukunft wichtig sein, dann kann man gerade bei so langen Produktentwicklungszyklen, 10 Jahre und länger, mal sehr arg ins Hintertreffen geraten. Das ist dummerweise der KWS auch in einem anderen Merkmal so gegangen, nämlich der sogenannten Sterilität. Sie müssen sich vorstellen, hier sehen Sie Zuckerrüben-Samenträger in dem Selbstsonquartier jetzt von der KWS, also neuzeitliche Aufnahme. Die Zuckerrübe hat, ähnlich wie der Roggen, die männlichen und weiblichen Blütenorgane in einer Blüte. Und wenn man jetzt Hybriden machen möchte, wo man also immer eine fremde Vaterpflanze hat, da braucht man einen Mechanismus der männlichen Sterilität. Und auch das wurde von den Kleinmannslebenden leider verschlafen und nicht rechtzeitig weiterentwickelt. Man hat dann plötzlich gemerkt, dass in Italien, aber auch in den USA eben die Hybridzüchtung sich entwickelt hat, Anfang des 20. Jahrhunderts, bis Mitte des 20. Jahrhunderts und hat dann mühsam eben versucht, nach Sterilitätsquellen zu suchen, die man dann in die Zuckerrübe reinnahm. Das war also diese beiden Merkmale, Monogamität und Sterilität, wo wir einen Irrweg oder einen zu späten richtigen Weg eingeschlagen hatten. So viel also zum Wege und Irrwege, was jetzt die Monogamität der Zuckerrübe und die Sterilität anbelangt. Aber es gibt, wo Licht ist, ist auch Schatten, kann ich von einem positiven Weg hier berichten. Sie sehen hier eine In-vitro-Kultur. In-vitro heißt, dass man quasi in einer Petrischale Pflanzen wachsen lässt, auf einem Nährmedium mit Wuchsstoffen beispielsweise und Nährlösungen. Und dadurch, durch diese In-vitro-Kultur, kann man heute auf sehr kleinem Platz die Genotypen, ohne über die Samen, über Samen zu gehen, Genotypen identisch von Pflanzen erhalten. Das muss ich sagen, hat mein Vater entdeckt, der, also nicht selber entdeckt, der hat nur gemerkt, Max Planck hatte in Köln-Vogelsang eine Arbeitsgruppe am Rosenhof, Ladenburg, und der alte Georg Melchers, den auch einige von Ihnen kennen, der hat einfach sehr Wert drauf gelegt, dass dort am Rosenhof, Gerhard Wenzel hat sich da hervorgetan, lange Zeit Professor in München, Grünbach, dass man das eben stärkt nutze für die Pflanzenzüchtung. Heute wird es für alle möglichen Arten, auch Gerste, Weizen, genutzt. Und die KWS, hier sehen Sie da hinten noch eine Sterilbank, man muss unter sterilen Bedingungen arbeiten und hier unten, dann ist dann der Weg ins Gewächshaus zum Umpflanzen. Da kann man also mit sehr hohen Vermehrungsraten arbeiten. Das war eben wiederum sehr weitsichtig entdeckt und nur dadurch, dass Karl-Ernst Büchting im Kuratorium vom Max-Planck-Institut in Köln war und dann gesehen hat, aha, da muss ich mal die Forscher mit denen in Kontakt bringen. Also es ist so wichtig, den Kontakt von der Wirtschaft zur Wissenschaft zu halten, aber dann auch zu schalten und zu sagen, hey, das muss ich vielleicht mal selber ausprobieren oder ausprobieren lassen. Wir haben dann was anderes ausprobiert Mitte der 80er Jahre, nämlich wir haben damals war der Beginn der Molekularbiologie, Herr Frahm hat es angesprochen, der sogenannten grünen Gentechnik. Es gab Firmen wie die Höchst AG, die war tätig auf dem Sektor vor allem von medizinischen Sektor, menschliche, also für menschliche Pharmazie, für tierische Veterinärmedizin, aber auch Pflanzen. Und damals hat man ja die etwas simple Vorstellung gehabt, der genetische Code ist universell, also wenn wir jetzt was für Menschen entwickeln, dann muss man das doch auch irgendwann für Pflanzen mitnutzen können und für Tiere mitnutzen können. Und hat dann versucht, schnell zusammenzukaufen, die richtigen Einheiten, dass man das eben zusammenbringt. Und nun waren die gar nicht in der Pflanzenzüchtung tätig, hatten auch von Tuten und Blasen da keine Ahnung. Aber sie haben gesagt, also habt ihr KWSler nicht Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten? Und wir haben gesagt, ja, zusammenarbeiten, da kann man drüber reden. Wir müssen mal gucken, das sind hier die Ziele, was jeder mit einbringt. Ja, und die waren natürlich in der Sachen Molekularbiologie sehr viel besser, als es wir es damals waren und auch heute sind. In der Pflanzenzüchtung, das Verständnis von ganzen Pflanzen, Pflanzensorten, Entwicklungssorten, das war natürlich unsere Domäne. Und dazwischen gab es dann noch eine Überlappung. Also man wollte das zusammenführen und bessere Pflanzensorten auch durch die Nutzung der Molekularbiologie entwickeln. Das waren eben die Arbeitsgebiete. Die Erfahrungen waren da, ich muss zu den Arbeitsgebieten noch sagen, wir waren sehr interessiert, möglichst nicht nur bei Zuckerrüben zu arbeiten, sondern über Resistenzmechanismen, wie können sich Pflanzen schützen gegen Schädlinge, gegen Krankheiten. Also eine sehr praktische Anwendung, während die Höchster waren eigentlich nur an einem bestimmten, sehr weit fortgeschrittenen Konzept interessiert, nämlich der Herbizidresistenz, wie man ein bestimmtes Pflanzen gegen ein bestimmtes Unkrautvernichtungsmittel resistent machen kann. Liberty. Und da hat natürlich die Erfahrung dann etwas gelitten, wenn man merkt, dass der eine Partner was anderes immer will und man das nicht findet, was man eigentlich möchte und der andere natürlich auch gemerkt hat, die KWS, die arbeitet jetzt auch noch mit anderen zusammen, die andere Mittel, weil andere Mittel vielleicht in der Landwirtschaft genutzt werden. Also das hat nicht funktioniert, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist das Fazit hier. Aus meiner Sicht ist es, wenn man falsche Erwartungen hat, wenn die Menschen nicht miteinander können, das ist vielleicht der wichtigste Faktor, dass die Wissenschaftler, die müssen miteinander Vertrauen haben und sich auch öffnen. Wenn das nicht funktioniert und dann noch ist es immer schwierig, mit einer verschiedenen Größe zu arbeiten, also wenn ein Riesenunternehmen mit einem mittelgroßen Arbeit, ist es nicht ganz einfach. Ich will nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist, aber es ist nicht einfach. Unsere Erfahrungen hier waren jedenfalls schlechte. Im Nachhinein muss man sagen, war es gut so, dass das gescheitert ist. Die hatten nämlich zusätzlich noch, haben wir ihnen eine kleine Beteiligung an KWS gegeben. Die wollten sie am liebsten aufstocken und wollten KWS mal übernehmen. Das wollten wir wiederum nicht. Und sie haben uns nicht erzählt, dass sie das im Schilde führten und auch vorbereitet haben. Das haben wir nachher im Rahmen eines Schiedsverfahrens dann gemerkt. Das war sehr unschön. Aber die haben dann strategisch sich ganz anders entwickelt. Dann kam ein neuer Vorstand und der sagte, ja, wir wollen jetzt nicht mehr diesen großen Höchst-Approach machen. Wir wollen, also speziell bei Pflanzen, da tun wir uns mit Schering zusammen. Da wurde dann Flux aus Höchst, wurde dann Agrevo. Und ein paar Jahre später war wieder ein neuer Vorstand da, der sagte, ja, wir müssen mit den Französen uns zusammentun. Sanofi, wir müssen doch viel größer wachsen und machen auch Pharmazie. Und da hieß das Ganze Aventis und war in Straßburg. Und dann noch ein paar Jahre später sollte auch das abgestoßen werden. Und dann hat Bayer das gekauft. Heute heißt es Bayer Crop Science. Also es ist mal gut, dass wir eigenständig geblieben sind. Das wollen wir auch künftig bleiben. So viel zu der Kooperation mit Höchst. Wir haben sehr viele Kooperationsnetzwerke, die KWS. Eins habe ich Ihnen hier exemplarisch mitgebracht. Das nennt sich Pflanzengenomforschungsnetzwerk GABI. GABI steht für, muss man etwas finden, Genomanalyse im biologischen System Pflanze. Das liegt nicht auf der Hand, aber wir wollten einen Namen, der sich leicht finden lässt, haben. Da gab es damals ja das Genomprojekt HUGO, Human Genome Organization, die das damals gemacht hat. Und wir dachten eben zu HUGO und die Gabi, das passt doch eigentlich ganz gut zusammen. Jedenfalls hat sich das in den Köpfen ganz gut festgesetzt. Damals, 1998, war im Frühjahr Kohl noch am Ruder und hat die KWS besucht. Und wir konnten ihm klar machen, dass die Genomforschung bei Pflanzen in USA weit, weit voraus ist und in Europa und speziell Deutschland ganz arg hinterherhängt. Das hat er sofort begriffen. Er hat, das war beim Mittagessen, wir waren nur zu viert, da hat er, hatten wir wussten, dass sein Lieblingsessen ist, diese Kutteln, die haben wir ihm da hingestellt. Und das Brot hat er immer dagelassen. Das wurde, also es war köstlich. Aber er hat gesagt, nächste Woche, nee, in 14 Tagen, bin ich auf dem Flug nach Helsinki mit dem französischen Ministerpräsidenten. Bereiten Sie mir das vor, weil wir gesagt haben, wir schaffen das nicht alleine in Deutschland, wir müssen das mit Frankreich zusammen machen. Und dann wurde das, die Idee war so gut, dass selbst dann die Regierung Schröder das weitergeführt hat. Und daraus ist dieses Genomforschungsnetzwerk entstanden, was in Deutschland auf dem Pflanzensektor einen riesen Ruck gebracht hat, noch vor der Ruckrede. Und zwar, dass nämlich die öffentliche Forschung von Universitäten, Max Planck, bis hin zu Leibniz-Instituten, mit der Wirtschaft, Sie sehen hier einen Wirtschaftsverbund, 30 Unternehmen, von den großen Bayer, BASF, Südzucker, über mittlere wie die KWS, bis hin zu kleinen Züchtungsbetrieben, in einem Verbund, gefördert vom BMBF, haben wir eben ein ganz tolles Netzwerk auf die Schiene setzen können, welches heute auch im Ausland sehr stark Beachtung gefunden hat und sowohl für die Wissenschaft als auch für die Wirtschaft, die daraus Produkte entwickelt oder sie nutzt als Hilfsmittel für Produktentwicklung, eine große positive Bedeutung gewonnen. Das ist ein einzelnes Netzwerk. Ich habe Ihnen aber hier mal aufgeführt, und das können Sie wahrscheinlich nicht alles sehen, ist auch nicht so wichtig, die Partner, mit denen die KWS in der Wissenschaft zusammenarbeitet. Sie sehen, das sind quasi alle wesentlichen deutschen Universitäten. Die wichtige Göttinger Universität ist nicht nur da, sondern auch das IFZ in Göttingen. Also mit dem allen, die Rang und Namen haben, denke ich, muss man Kooperationen haben, muss man offen sein. Man kann natürlich nicht mit jedem kooperieren, sondern es muss Exzellenz von beiden Seiten dazukommen. Wir tun es auch in Europa. Hier sehen Sie hier in den verschiedensten Ländern, Frankreich, England, Niederlande, Schweiz und so weiter, sowohl öffentliche Institutionen als auch Wirtschaftsunternehmen, immer in Einzelprojekten Zusammenarbeit, aber auch in USA mit der Rockefeller University, die Cornell und auch hier Monsanto, Pioneer, Syngenta, Dow, also das sind große Unternehmen, die auf dem gleichen Sektor tätig sind wie wir und wo man Projekte gefunden hat, die für beide interessant sind und wo man auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Ist noch in Peru haben wir eine interessante Kooperation oder auch in China jetzt zunehmend. Damit will ich Ihnen nur sagen, ein Unternehmen, auch ein mittelgroßes, welches sehr forschungsintensiv ist, wie die KWS mit einem jährlichen Forschungsbudget von rund 100 Millionen Euro und langen Produktentwicklungszyklen, welches Produkte entwickelt, eigentlich für die gesamte gemäßigte Klimazone weltweit, ist es wichtig, mit den besten Gruppen zusammenzuarbeiten, um sowohl die Methoden, die richtigen Methoden anzuwenden, als auch die richtigen Produkte letztlich zu entwickeln. Und für uns ist es wichtig, auch in Deutschland eben mit den Besten zusammenzuarbeiten. Da ist die Nähe nicht entscheidend. Einige werden sich vielleicht fragen, ja, die KWS hat ja hier eine Stiftungsprofessur in Hohenheim, Stuttgart-Hohenheim, vor einigen Jahren eingerichtet. Haben wir nach dem Nestor der deutschen Pflanzenzüchter, der leider nicht mehr lebt, Herrn Schnell, Herr Wolfgang Schnell, benannt. Die Hohenheimer Schule, da, von der kommen sehr viele KWS-Pflanzenzüchter. Auch ich hatte da Gelegenheit, mein Handwerkzeug zu lernen. Und dort ist die kritische Masse in Hohenheim, in dieser Hohenheimer Schule, die leider in Göttingen in dem Falle nicht in dem Maße da war. Hier gibt es zwar den Heiko Becker, auch ein Schnellschüler, Kommilitone von mir, der das vielleicht beste Pflanzenzüchtungsbuch geschrieben hat, was man derzeit in Deutschland kriegen kann. Und es gibt Herrn Röbelen, hab ich noch nicht gesehen, große Hochachtung, was er alles für die Pflanzenzüchtung getan hat. Herr Mehrländer, andere hier, aber es sind einzelne Köpfe. Und diese, wir brauchen eine kritische Masse auch für die Ausbildung. Das ist für die Zukunft ein immer größeres Problem. Wir finden keine Pflanzenzüchter mehr, die in Deutschland eine ganzheitliche Ausbildung haben. Es gibt immer mehr, die mehr von der Molekularbiologie verstehen, aber das Ganze nicht mehr sehen oder eben den Pflanzenbau, aber nicht wissen, was eigentlich in der Pflanze los ist im Einzelnen. Daher hat die KWS jetzt eine eigene Breeders Academy ins Leben gerufen, wo wir unsere eigenen Leute versuchen weiterzuentwickeln. Aber das wäre wichtig, vielleicht auch mal hier in Göttingen sich zu überlegen, was sind eigentlich die Anforderungen der Zukunft an einen Studiengang, der in diese Richtung eben Pflanzenentwicklung, Pflanzenzüchtung, Pflanzenverbesserung aufgebaut sein muss. Die Wageninger tun es, die Hohenheimer tun es. Und ich finde, es müsste eigentlich, könnte noch stärker auch hier in Göttingen der Fall sein. So viel zu den Kooperationen. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar weitere Beispiele zeigen der Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Und komme hier zunächst zu einer, ja, zum Thema Ökozüchtung. Was ist das? Der ökologische Landbau ist Ihnen ja in Grundzügen bekannt, dass man dort verzichtet auf chemische Hilfsmittel, ob das nun Pflanzenschutz ist oder Düngemittel sind oder irgendwelche Zusatzstoffe, Halmverkürzer und so weiter. Und das hat andere Anforderungen an Pflanzensorten, die dort wachsen. Denn man kann das Unkraut nicht chemisch kontrollieren. Die Pflanzen müssen sich ganz rasch gegen Bodenpilze, gegen Unkraut durchsetzen, eine schnelle Jugendentwicklung haben. Sie müssen tiefer oder besser verwurzelt sein. Sie müssen standfest sein. Also es gibt eine Vielzahl von Anforderungen, die in der klassischen Pflanzenzüchtung, oder sagen wir Pflanzenzüchtung, den klassischen Pflanzenbau, in dem Maße nicht gefordert werden. Und was ich Ihnen hiermit sagen möchte, ist, wir haben in den letzten Jahren, dadurch, dass wir auf einem verschiedenen Ökobetrieben, KWS hat auch einen Betrieb der Klosterkammer in Wiebrechtshausen bei Nordheim umgestellt auf biologischen Landbau, weil wir der Auffassung sind, wir müssen auch da Erfahrungen sammeln, welche Sortenanforderungen gibt es da im Ökolandbau und wollen dafür auch Sorten entwickeln. Und das haben wir im Mais sehr erfolgreich gemacht, wobei wir da gefunden haben, und das ist meine sozusagen das, was ich Ihnen versuchen möchte nahezubringen, es hilft auch dem klassischen Anbau, der mithilfe der ganzen chemischen Hilfsmittel arbeitet, robustere Pflanzen zu haben, die höhere Resistenzen haben, die ein besseres Wurzelwerk haben. So haben wir auf unseren Ökostandorten Genotypen identifiziert, die unter Ökolo-Bedingungen die besten waren, die aber auch erstaunlicherweise dann unter klassischen Landbau, haben sich zwei auch herausgestellt, die besser waren als die unter für klassischen Landbau entwickelten waren. Also man kann da sehr viel von lernen. Ich denke, da sind wir erst am Anfang. Es machen sehr wenige, die eben auch Sorten entwickeln für den Ökolandbau. Bei KWS ist es der Fall. Auch hier gibt es eine Kooperation mit Stuttgart-Hohenheim. In Göttingen ist mir nicht bekannt, ob da was da gegenwärtig in der Richtung läuft. Das ist der Ökolandbau. Und jetzt kommen wir zur anderen Seite. Das ist eine andere nicht klassische Methode, ist die Methode mit Hilfe von Gentechnik. Hier möchte ich Ihnen demonstrieren die Entwicklung von Zuckerrüben, die ein Gen mittels der Gentechnik erhalten haben aus einem Bodenbakterium. Und dieses Gen bedingt, dass ein Herbizid, ein Unkrautvernichtungsmittel, zwar das Unkraut abtötet, aber nicht die Rübe. Die kann wachsen, kann weiter wachsen. Das nennt sich Roundup Ready. Das ist eine lange Story dahinter, wird von Monsanto ist es entwickelt worden. Aber hier sehen Sie einfach hier rechts eine verunkrautete Sorte. Und in den USA, ich habe da auch gestaunt, ist es so, dass dass die Landwirte dort die Zuckerrüben anbauen, häufig ihre Familie da aufs Feld schicken zum Unkraut hacken. Und das mögen natürlich nicht gerne. Diese Sorte hier, diese genetisch verbesserte Sorte, da können Sie zweimal spritzen, zweimal spritzen und dann ist der Acker sauber. Das ist ein Riesenvorteil, Convenience für die Landwirte dort. Deswegen schauen wir jetzt mal, wie sich die Nachfrage danach entwickelt hat. Ich habe Ihnen hier erstmal aufgezeigt von 1996, wo das losging in den USA, bis zum Jahr 2010. Die Entwicklung von die Nutzung von herbizidresistenten Pflanzensorten. Und da sehen Sie ganz oben, das ist die Soja, die inzwischen über 90% aller in den USA angebauten Sojasorten haben eine gentechnische Herbizidresistenz, Roundup Ready. Dann sehen wir hier die Baumwolle, ist auch auf 80% und der Mais auf 70%. Und jetzt fragen Sie ja, und die Zuckerrübe, die hat es ja über also 10 Jahre gedauert. Da kommt die Überraschung. Die Zuckerrübe von 2 Jahren hat es auf 95% gebracht. Aus dem Grund, den ich Ihnen eben genannt habe. Die Familien wollen nicht auf den Acker und dort hacken. Kann man ja auch nachvollziehen. Das ist also sozusagen ein unglaublicher Erfolgsstory für diese Roundup Ready Zuckerrüben, die in Europa nicht zugelassen sind. Wie es überhaupt gegenwärtig in Europa keine, mal abgesehen von der Amflora, eine Industriekartoffel, keine Sorte gibt, die für die klassische, also in der Landwirtschaft zugelassen ist, anzubauen. Aus verschiedenen Gründen. Dazu gehört ein sehr großes Unwohlsein, gerade auch, aber nicht nur von der jüngeren Generation. Hier haben Sie ein Bild, wo unser Acker besetzt worden ist. Das ging schon 1993 los. Und wir konnten keine Arbeiten dort mehr machen, keine Versuche durchführen und haben uns auch für einen Dialog entschieden. Das ist auch eine lange Geschichte, die hier jetzt nicht so dazugehört. Ich will Ihnen nur versuchen, dieses Spannungsfeld deutlich zu machen, indem ein forschungsintensives Unternehmen ist, welches Forschung betreiben will, noch gar nicht Anbau, aber selbst diese Forschung nicht durchführen kann, weil selbst unsere Forschungen nicht zugelassen werden. Und wir wollen das nicht mit Polizei machen. Wir wollen, das sind auch grenzt auch an Selbstverständnis. Ich denke, wir tun nur das, was man auch verantworten kann. Das ist für unsere feste Überzeugung. Und das müssen wir versuchen überzubringen und zu erläutern. Und das ist ein sehr mühsamer Weg, wenn Sie sehen, diese Erfolgskurve in Amerika und den Stand in Deutschland, wo wir sicherlich noch viele, viele Jahre uns mit diesen Grundsatzauseinandersetzungen oder Grunddifferenzen auseinandersetzen müssen. Denken Sie an das letzte Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welches in keiner Weise auf die ganzen Resolutionen aller Akademien der Wissenschaft eingegangen ist oder das zur Grundlage genommen hat, sondern in ihrer Urteilsbegründung quasi aus dem Schriftsatz der Gentechnikgegner genommen hat, dass das gefährlich ist, man wüsste nicht, was damit passiert und hätte eben eine Verantwortung für die Zukunft. Wenn Sie sehen, was Leopoldina, Akatec, Akademie der Wissenschaften inklusive Göttingen geschrieben hat, ist das genau das Gegenteil. Also ist es schade, dass auch die Verfassungsrichter sich der Stimme der Wissenschaft dort nicht entschließen konnten, zuzuhören. Und wenn Sie das so hören, dann sehen Sie, dass es ein tiefer Graben ist und dass es noch ein langer Weg sein wird, bis diese neue Technologie hier in Deutschland und ich denke in Europa eben wirklich Fuß fasst. Lassen Sie mich das, und ich habe noch ein paar Minuten, Herr Frahm, haben Sie mir gesagt, nochmal kurz den Unterschied erklären zwischen einer gentechnisch veränderten Pflanze und einer klassischen. Sie können sich das einfach so vorstellen. Eine klassische Pflanzensorte hat etwa 10.000 oder 20.000 verschiedene Gene, Erbanlagen. Ein schickes Modell der Oberklasse, Automodell, hat etwa auch so 10.000 verschiedene Teile und Systeme. Also das ist etwa ähnlich viel. So ein Serienmodell, eine Pflanzensorte, da müssen Sie das ganze Serienmodell optimieren. Das macht die klassische Pflanzenzüchtung. Alle 10.000 verschiedenen Gene werden optimiert. Man tastet die im Feld oder inzwischen ja auch mit Fingerprinting im Labor. Gehe ich heute nicht näher drauf ein. Und dann haben Sie das Serienmodell. Was kann jetzt die Gentechnik zusätzlich? Die kann, um in der Analogie zu bleiben, spezielle Dinge hinzuaddieren, wie ein Vierradantrieb, ein GPS-System, ein ABS-Bremsensystem, also Einzeldinge, ohne die Sie heute einen Oberklassewagen auch gar nicht mehr verkaufen können, aber sie kann kein Serienmodell entwickeln. Und das habe ich Ihnen hier an diesem Beispiel nochmal hier dargestellt. Es geht also immer um Einzelgene, maximal eine Handvoll Gene, die mit der Gentechnik quasi ergänzt werden können in eine Pflanze. Und wenn Sie hier oben den Fall nehmen, eine klassische Kreuzung, da hat, nehmen wir an, eine Kartoffelsorte, hat diese grünen Gene, also die Gene, die hier grün gezeichnet sind, also bestimmte Erbanlagen, die dort sind, und soll gekreuzt werden mit einer anderen, einem Wildtyp, aber ist aber nur an diesem orangenen Gen interessiert. Und dann kreuzt man das und man findet das, entweder das Orangene nicht oder es sind die falschen mit dabei, andere Gene, die man nicht gebrauchen kann. Das ist mühsam. So ähnlich wie die Anekdote von George Bernard Shaw. Der war ja nicht nur bekannt für seinen grandiosen Intellekt, sondern auch für sein etwas skurriles Aussehen. Der hielt eines Abends einen Vortrag. Kam eine bildhübsche junge Frau zu ihm hinterher auf die Bühne und sagte: Herr Shaw, Ihr Intellekt und mein Aussehen, sollten wir nicht ein Kind zusammen haben? Shaw kratzte sich am Kopf und sagte nach kurzem Bedenken: Gnädige Frau, wer sagt Ihnen denn, dass das Kind nicht Ihren Intellekt und mein Aussehen hat? Und nahm Abstand von der Verlobung. Also man weiß nie, was rauskommt. Uns Pflanzenzüchtern geht das auch so. Was man aber weiß, ist bei der Gentechnik, dass man nämlich, wenn Sie jetzt hier mittels Gentransfer in diese reinerbige Linie dieses Gen transferieren wollen und wenn Sie das biochemisch eben herausschneiden aus der anderen Pflanze, das geht und über eine Genfähre, ein Gentaxi, ein Plasmid, eine bestimmte in der Natur vorkommende Art des Gentransfers in diese Pflanze reinbringen, dann haben Sie alle Eigenschaften bewahrt und zusätzlich diese Einzeleigenschaft, die gesucht ist. Das ist sozusagen, das ist der Gentransfer, das ist das Geheimnis der grünen Gentechnik, in der Regel nur mit ganz wenigen Genen zu machen. Und ich habe es jetzt sehr simplifiziert, das ist natürlich auch noch etwas komplizierter, aber im Grundsatz, wenn Sie diese Analogie nochmal sehen, Serienmodell und Spezialtechnologie, das ist das, was letztlich die grüne Gentechnik und die klassische Pflanzenzüchtung ausmacht. Ich habe Ihnen das hier nochmal dargestellt. Das ist dieses neue Gen, welches beispielsweise eine Resistenz gegen ein Virus beinhaltet, dass die Pflanze sich selbst gegen ein Virus schützen kann oder gegen eine Krankheit. Nehmen Sie diesen Bacillus thuringiensis, den Stängelbohrer beim Mais, der dazu führt in bestimmten Klimaten, dass die Stängel abbrechen vom Mais und dass man die Pflanze gar nicht mehr richtig ernten kann. Und da hat man in einem Bodenbakterium ein bestimmtes Eiweiß entdeckt, welches dazu führt, dass eben diese Schmetterlingsraupe nicht mehr verdauen kann, das, was sie aufnimmt in der Pflanze, und deswegen abstirbt. Und dadurch kann sich die Pflanze selbstständig helfen gegen diesen Stängelbohrer. Ist auch faszinierend in den Gegenden, wo dieser Stängelbohrer vorkommt. Das wäre also ein solches Gen, wird in ein Plasmid eingebaut oder über ein Plasmid in dieses Zielgenom, das heißt also das Genom der Pflanze, und wird dann richtig integriert und auch vererbt und gibt dann diesen gesunden Kolben. Es ist also eine volle Integration von diesen Eigenschaften. Und hier muss ich noch auf ein weiteres, auch häufig erwähntes Missverständnis zu sprechen kommen, nämlich das ist die Frage der Nichtrückholbarkeit. Also wenn man das nur dieses Gen da hat, das ist ja nicht mehr rückholbar. Auch das nehmen die Verfassungsrichter auch in ihrem Urteil. Dem liegt zugrunde ein falsches Naturverständnis, nämlich das Naturverständnis, was aus der Chemie, aus dem chemischen Denken kommt, nämlich das von der Atomenergie. Wehe, wenn sie losgelassen, wenn die Teilchen erstmal strahlen, sind sie nicht mehr zurückzuholen und man muss auf die Halbwertszeit warten, bis sozusagen das alles wieder abgebaut ist. Das ist in der Chemie, in der Biologie, beileibe anders in der Natur. In der Natur stehen alle Organismen in einem Austausch miteinander, über kleinste Bakterien, kleinste Gentransfers. Wenn ein Gen in der Natur, also von einem Bodenbakterium, von einer Pflanze kommt, dann ist das nicht gefährlich. Es gibt keine Kulturpflanze heute von uns, die sich ohne den Menschen weiter vermehren kann. Man muss, darf das nicht verwechseln mit ganzen Organismen, die in ein neues Biotop gekommen sind. Denken Sie Kaninchen in Australien oder der Rhododendron in England, wo eben Organismen, Pflanzen beispielsweise, die sich entwickelt haben in einem Ökosystem mit natürlichen Feinden, werden versetzt in ein anderes, wo es die Feinde nicht gibt. Die können sich massenhaft vermehren, eine Plage werden. Das ist nicht bei Einzelgenen der Fall. Könnte ich weiter ausführen, will ich Sie nicht mit jetzt hier behelligen. Es liegt mir sehr daran, dieses klarzumachen, dass dieses Bild der Nichtwiederrückholbarkeit ein falsches Bild ist, ein falsches Verständnis der Biologie. Und vielleicht kann man auch darüber mal hier in der eine Vorlesungsreihe machen, dazu über das moderne Weltbild der Biologie, wie alles miteinander vernetzt ist. Das wäre hochspannend und kann vielleicht auch zu einer Aufklärung damit beitragen. So, damit komme ich jetzt zurück zu dem Eingangschart. Ich habe versucht, Ihnen darzulegen, aus der Sicht eines Wirtschaftsunternehmens, was sehr forschungsintensiv ist, wie wichtig die Grundlagenforschung für uns ist, verfolgen, was sich in der Grundlagenforschung tut. Wir müssen Kontakt halten zu entsprechenden Wissenschaftlern, um dann zu schauen, was kann man in die angeforderte Forschung reinnehmen, die an den Universitäten beispielsweise stattfindet und die wir dann in unserem Programm verwenden können. Und in diesem Zusammenhang ist eben ganz wichtig, dass man offen ist für das, was sich draußen entwickelt. Ich habe das mal folgendermaßen zusammengefasst, nochmal das Spannungsfeld zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung oder der Nutzen des Nutzlosen, also die nutzlose Grundlagenforschung. Was bedeutet die eigentlich für nachher das Produkt, für das nützliche Produkt? Und kann wie folgt das Fazit ziehen. Erstens, Innovation durch neue Pflanzensorten erfordert langfristige Planung und Entwicklungsprogramme. Das kommt nicht von heute auf morgen. Denken Sie an die 10 bis 15 Jahre, eine neue Pflanzensorte zu entwickeln. Zweitens, Planung ist nicht alles. Man muss offen sein für Neues. Offenheit muss ein ständiger Begleiter sein, auch für Menschen, die ein bestimmtes Arbeitsgebiet haben und unter Stress stehen und Druck stehen, Produkte abzuliefern. Sie müssen offen sein für Kontakte, lesen, Dinge lesen, hören, rausgehen und aufnehmen. Aus diesem Kontakt mit der Grundlagenforschung, im Prinzip sind es ja dann Personen, ergeben sich neue Wege, ich habe Ihnen einige Beispiele gezeigt, Methoden, manchmal auch neue Ziele, weil man merkt, hey, da ist ja sogar vielleicht was ganz anderes, Neues möglich, ein neues Ziel zu setzen. Dadurch wird das scheinbar Nutzlose, nämlich die Grundlagenforschung, im Nachhinein häufig sinnhaft. Sie erhält im Nachhinein einen Sinn, einen Nutzen, wenn nämlich daraus dann nachher ein Produkt wird. Aber, und das ist meine Kernüberzeugung, mein Kernsatz, den ich Sie bitten möchte, mit nach Hause zu nehmen, die Legitimation der Grundlagenforschung kann nicht aus späteren Nutzanwendungen kommen, sondern sie muss ihr Momentum zweckfrei entwickeln. Es muss also die Grundlagenforschung geben, die muss von der Politik ausreichend auch gefüttert werden, respektiert werden. Es muss jeder Wissenschaftler hat heute die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, sich auch zu erklären, nicht nur seinen Fachkollegen gegenüber, sondern auch der Öffentlichkeit gegenüber und damit auch anderen, die vielleicht da etwas Honig saugen können.
Sie hörten den Vortrag Wege und Irrwege eines forschungsintensiven Unternehmens von Dr. Andreas J. Büchting von der KWS SATA Geos Einbeck. Im Rahmen der Ringvorlesung der Georg-August-Universität hören Sie in der kommenden Woche Professor Dr. Axel Haverich aus Hannover. Sein Vortrag hat den Titel Regenerative Medizin, verunglückte Forschung, geglückte Operation, glücklicher Patient.